Es waren dramatische Schlagzeilen, mit denen wir ins Jahr 2025 gestartet sind. Wirtschaftskrise in Deutschland, ein US-Präsident, der die Welt mit Handelszöllen überzieht und eine neue Bundesregierung, die sich in dem Chaos erst einmal finden muss. Was aus diesen Meldungen geworden ist, das wollen wir in unserem wirtschaftspolitischen Jahresrückblick diskutieren. Außerdem werfen wir einen Ausblick auf das kommende Jahr, das mit Blick auf die Wirtschaft hoffentlich besser wird. Das alles hier in diesem Podcast.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Und mir gegenüber sitzt einer, der die wirtschaftspolitischen Schlagzeilen detailliert verfolgt. Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Tag, Klaus.
Hallo, Philipp.
Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Du hast ja eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, Glühwein versprochen, aber daraus wurde wohl nichts, ne?
Ja, es ist noch früh am Tag, da trinke ich so ungern.
Ja, verstehe ich. Ich bin noch so ein bisschen angekratzt am Hals, also insofern lassen wir das mal, verschieben wir das. Wir sind ja auch zum Arbeiten hier. Klaus, wenn du auf das wirtschaftspolitische Jahr zurückblickst, ich habe ein paar Schlagzeilen ja gerade genannt. Welche Schlagzeile hat dich am meisten bewegt?
Oder gab es eine ganze Menge Themen, die uns hier vor die Füße geworfen wurden? Und ich glaube, das ist ein Charakteristikum des Jahres. Wir haben sehr viele externe Einflüsse. Und die Einflüsse kamen in der ersten Jahreshälfte vor allen Dingen aus den USA. Die neue Regierung dort hat doch einen erheblichen Wandel auch in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung hingelegt. In der zweiten Jahreshälfte haben wir auch über China verstärkt gesprochen. Da ging es um seltene Erden, da ging es um die Frage, wie viele Chips bekommen wir eigentlich für die Automobilproduktion, Nexperia, das als Stichwort mal genannt. Also diese externen Einflüsse sind sehr stark und ich glaube, die Antwort auf diese externen Einflüsse, die haben wir insgesamt noch nicht gefunden.
Ja, du hast jetzt richtig schon so einen Überblick gegeben, was uns im Jahr bewegt hat. Gibt es denn so eine Schlagzeile, auf die du gern verzichtet hättest?
Ja, also ich glaube, die Zölle, die in den USA da verkündet wurden, das war schon ein heftiger Schlag ins Kontor und das hat eben eine ganze Menge Unordnung gebracht. Das ist etwas, worauf man gerne verzichtet. All das, was damit verbunden ist im Weltbild, das möchte ich eigentlich damit beschreiben. Also da geht's ja um viel mehr als nur um Zölle. Da geht's ja um die Frage, wie wird eigentlich diese Weltordnung neu strukturiert? Also da geht's ja um die Ukraine-Hilfe und die Frage, wie Europa sich künftig verteidigen muss und wie man sich eben in einer Welthandelsordnung neu sortieren wird. Das hat große Tragweite und ich glaube, da hätten wir alle gerne drauf verzichtet.
Auf die Zölle, da kommen wir heute auch nochmal drauf, da werden wir uns nochmal zurückerinnern. Aber wir steigen jetzt erstmal ein in unserem Rückblick mit der Wirtschaftskrise hier in Deutschland. Anfang des Jahres, da lag die Wirtschaftsleistung auf dem Niveau von Ende 2019. Wir haben in der ersten Folge dieses Jahres auch darüber gesprochen. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, die rechneten für 2025 nur noch mit einem Mini-Plus von 0,4% Wachstum. Und Ökonomen, die beklagten eine strukturelle Krise dahinter, also nicht nur einfach eine Rezession, sondern eine wirkliche handfeste strukturelle Krise. Klaus, wir hören mal rein, was du in unserer Podcast-Folge im Januar dazu gesagt hast.
Da gibt's einige Branchen, die jetzt in schweren Gewässern sind. Das ist die Automobilbranche. Da mehren sich die Meldungen über Restrukturierung, Jobabbau, auch der Frage, was wird hier eigentlich noch am Standort produziert? Wo ist man noch wettbewerbsfähig? In den Bereichen, die energieintensiv sind, da erleben wir eigentlich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine erhebliche Krise, weil natürlich dort der Kostenfaktor Energie erheblich zu Buche schlägt und daraus so eine Strukturkrise entstanden ist. Also es gibt einige Bereiche in der Industrie, bei denen es wirklich nicht rund läuft und das war eigentlich die Stärke des Standorts der vergangenen Jahrzehnte, diese industrielle Wertschöpfung und Innovationskraft. Wir erleben hier eine strukturelle Krise, also etwas, was eben nicht vorübergehend ist, sondern wo wir eine Transformation erleben werden, also bestimmte Geschäftsmodelle werden sich verändern müssen. Und diese strukturelle Krise zu gestalten, das ist jetzt die Herausforderung der Wirtschaftspolitik.
Also eine strukturelle Krise, auf die die Wirtschaftspolitik auch wirklich reagieren musste, hat sie das?
Das ist der Punkt, der einem Sorge bereitet. Wir haben eigentlich ein Jahr gehabt, in dem wir wichtige Entscheidungen nicht getroffen haben. Das hat jetzt wenig mit den handelnden Akteuren insgesamt zu tun, sondern mit der Situation, dass wir eine neue Regierung gebraucht haben. Die Ampel hat sich ja aufgelöst und jetzt gibt es eben diese große Koalition, die musste sich neu finden. Bestimmte Themen waren schon vorbereitet, aber auch die wurden verzögert natürlich durch diesen Regierungswechsel. Und diese Antworten haben wir leider bis jetzt noch nicht gegeben. Auch wenn wir einige Ansätze haben, der Herbst der Reformen wurde ja angekündigt und es wurde auch gesagt, dass bis in den Sommer hinein spürbar sich die Dinge verändern. Leider ist es so, dass wir von beidem noch nicht so viel gesehen haben und wir sind gut beraten, jetzt an der Stelle wirklich Tempo zu machen. Die Krise in der Industrie ist nämlich nicht weg. Das Mini-Wachstum, was die Wirtschaftsweisen mit 0,4% erwartet haben, hat sich halbiert auf 0,2%.
Also noch schlechter als wirklich erwartet. Ne?
Genau, also es ist an der Stelle nicht noch, also wir haben da keinen Aufwärtsblick gehabt, sondern mussten uns da eben noch mit weniger begnügen. Insofern müssen wir da wirklich ran. Für das kommende Jahr gibt es ein bisschen Hoffnungsschimmer, aber das trägt alles noch nicht selbst. Also wir müssen Strukturreformen angehen.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer, das ist ja das Standortfördergesetz, das die Bundesregierung im September beschlossen hat. Am 1. Januar soll es in Kraft treten, wenn das Parlament mitspielt. Was kann dieses Gesetz? Reicht das aus?
Ja, das Standortfördergesetz ist ein Ansatz, um die Bedingungen für Risikokapital vor allen Dingen zu stärken. Also da geht es dann darum, dass die Finanzierungsseite für junge Unternehmen, für innovative Branchen verbessert wird. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Strukturwandel stattfinden kann. Man muss also nur so neue Ideen haben, die unternehmerisch verwerten und skalieren, um Unternehmen, die unter Druck geraten sind, zu ersetzen und neue Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Insofern ist das ein richtiger und guter Schritt. Das alleine wird, wie sagt man so schön, den Bock nicht umstoßen. Da braucht es ein bisschen mehr.
Ja, da braucht es ein bisschen mehr. Wollen wir uns heute auch nochmal drüber unterhalten. Später, was es denn vielleicht im nächsten Jahr noch bräuchte. Zunächst aber gucken wir mal weiter auf dieses Jahr. Die Arbeitslosenzahlen, die sind seit 2022, habe ich gesehen, wieder gestiegen von 2,42 Millionen auf 2,95 Millionen. Das meldet die Bundesagentur für Arbeit, auch ein Symptom vielleicht eben dieser Wirtschaftsrezession. Ist es ein Grund zur Panik?
Es ist zumindest ein Grund zur Sorge. Wir haben eigentlich mit der Arbeitslosigkeit keine so großen Probleme gehabt in den letzten Jahren, trotz eigentlich quasi Nullwachstum. Also gegenüber dem Jahr 2019 ist ja die Wirtschaftsleistung auch dieses Jahr nicht substanziell größer. Und trotzdem haben wir Beschäftigung aufgebaut. Das hat was damit zu tun gehabt, dass eben die Unternehmen sich auch mit Blick auf die Demografie vorbereitet haben, also auch Beschäftigte gehortet haben, in Anführungsstrichen. Dass das jetzt so nicht mehr stattfindet und dass wir eigentlich nur noch im Bereich der sozialen Dienstleistungen wachsen, was die Beschäftigungsverhältnisse betrifft und im öffentlichen Sektor, ist eigentlich keine so gute Nachricht. Denn dieser produktive Kern, die Industrie, ist im Schrumpfen begriffen. Wir verlieren Monat für Monat ungefähr 10.000 Industriearbeitsplätze. Das ist das eine, also der Verlust der Arbeitsplätze, und das, was mir noch viel größere Sorge macht, dass eben kaum neue Stellen geschaffen werden und neue Branchen entstehen. Also das Verlieren auf der einen Seite kann man ja auch kompensieren durch Aufbau auf der anderen Seite, und dieser Aufbau findet nicht statt. Das bedeutet, wir müssen an der Stelle sehr viel mehr dafür tun, dass neue Branchen, innovative Geschäftsmodelle wachsen können.
Schauen wir mal auf die Pharmabranche. Die gilt ja als ein Stabilitätsanker, könnte man vielleicht sagen. Wie hat die sich dieses Jahr geschlagen?
Was die Beschäftigung betrifft, ist das ganz solide. Wir rechnen damit, dass die Beschäftigung im Großen und Ganzen ungefähr dem entspricht, was auch im Vorjahr im Durchschnitt an Beschäftigten in der Branche tätig war. Also wir sind dagegen den Trend stabil bzw. leicht wachsend. Im kommenden Jahr rechnen wir auch damit, dass Beschäftigung wieder aufgebaut wird. Also die Pharmabranche ist eine der wenigen Bereiche, wo wirklich noch etwas Positives passiert. Das gilt auch für die Produktionsleistung. Auch da rechnen wir mit einem Plus, dass dieses Jahr ja mit einer schwarzen, nicht ganz schwarzen Null, ein bisschen mehr abgeschlossen wird, aber im nächsten Jahr eben auch wieder auf diesen langjährigen Aufwärtstrend auch in der Produktion eingeschwenkt wird. Das ist aber alles keine Selbstverständlichkeit. Also die auch da spielen die globalen Rahmenbedingungen eine ganz wichtige Rolle, und auch da hat natürlich die Handelspolitik ihre Spuren hinterlassen.
Wenn man uns jetzt so hört, dann könnte man vielleicht denken, ja, die beiden sind jetzt ganz schön pessimistisch. Gibt es denn auch wirtschaftspolitische Meldungen, die dich etwas hoffnungsfroh gestimmt haben dieses Jahr?
Ja, es gibt durchaus Entscheidungen, die Potenziale eröffnen. Und eine Entscheidung ist schon vor der Regierungsbildung getroffen worden, noch im alten Bundestag. Man hat sich dazu durchgerungen, nachdem man das Jahre und Jahrzehnte, kann man fast sagen, ein Jahrzehnt, muss man sagen, diskutiert hat, nämlich die Frage, beschneiden wir uns mit unseren Schuldenregeln in der Zukunftsfähigkeit dieses Landes, hat man neu beantwortet. Und man hat sich eben Möglichkeiten gegeben, zu investieren und ganz dringende Probleme in diesem Standort, nämlich die Infrastruktur, wieder auf Vordermann zu bringen. Dafür hat man die Voraussetzungen geschaffen, indem man ein Sondervermögen geschaffen hat für die Sanierung von Infrastruktur, indem man auch Möglichkeiten geschaffen hat für Verteidigungsausgaben, mehr auch in Verschuldung zu gehen. Das ist etwas, was für viele vielleicht erstmal komisch klingt, dass ich das als positive Nachricht sehe, aber das Problem ist, wenn wir das wirklich nicht anfassen, dann werden wir auch diesen Wirtschaftsstandort nicht modernisieren können und das fällt besonders auf, beispielsweise im Bereich der Digitalisierung. Da muss man jetzt groß investieren, damit man künftig digitale Geschäftsmodelle bauen kann, und wenn man das jetzt nicht tut, dann verschläft man da einen ganz wichtigen Trend, den hat man eigentlich in Teilen schon verschlafen, aber dafür muss man in die Vorfinanzierung gehen und diesen Spielraum haben wir jetzt.
Also ein gewisser Hoffnungsschimmer ist eben sozusagen das Vermögen, das geschaffen wurde für Investitionen, für Digitalisierung, für Infrastruktur. Aber schauen wir nochmal über den Teich in die USA. Da kamen ja auch wiederum so ein paar Hiobsbotschaften, nämlich aus den USA. US-Präsident Donald Trump, der hat im April weitreichende Strafzölle gegen internationale Handelspartner angekündigt und der Weltwirtschaft mit dieser Nachricht einen Schock versetzt. Hören wir mal wieder, was mein Co-Host Klaus Michelsen dazu gesagt hat.
Die Welt komplett mit Zöllen zu überziehen, egal mit wem man spricht, unabhängig davon, ob ernsthaft irgendjemand diskriminiert wird, das ist einfach wirklich ein Angriff auf die Freihandelsordnung und das ist ein Schaden, der ökonomisch bleiben wird, egal wie lang jetzt erstmal diese Zölle wirklich in Kraft treten. Denn diese Verunsicherung und diese Erosion auch der internationalen Organisationen, das ist etwas, was bleibt. Also man kann sich nicht mehr wirklich darauf verlassen, dass Verträge gelten, dass Vereinbarungen und Regeln der WTO genutzt werden. Und an der Stelle kann man wirklich nur den Kopf schütteln.
Also für die EU, da ist es ja tatsächlich nicht ganz so schlimm gekommen wie befürchtet. Hier gilt ein allgemeiner Basiszollsatz von 15% auf die meisten EU-Waren, die in die USA importiert werden. Die Verunsicherung, die bleibt. Das war ja aber auch das, was du gesehen hast, ne, unabhängig davon, wie es am Ende dann wirklich ausgeht. Wie tief ist der Vertrauensbruch durch diese Handelszölle noch heute?
Das ist schon ganz erheblich. Also die Institutionen, die dahinter stehen, die WTO, die haben ganz großen Schaden genommen. Und wir sehen, dass jetzt einzelne Wirtschaftsräume, Länder, zuletzt Großbritannien, aber auch die EU jetzt einzelne Verträge mit den USA schließen. Das sind Deals. Und die werden auch genauso bezeichnet und Deals kennen Gewinner und Verlierer. Und der Deal mit der Europäischen Union ist für die USA sehr vorteilhaft. Im Bereich der Industrieproduktion müssen die europäischen Unternehmen, wenn sie den großen amerikanischen Markt erreichen wollen, in Kauf nehmen, dass sie 15% Zölle auf ihre Waren und Ausfuhren haben. Das ist nicht automatisch in deren Margen wirksam, aber ein großer Teil bleibt schon bei den Unternehmen hängen. Also die Exportchancen der europäischen Unternehmen sind durch diese Zölle reduziert. Und gleichzeitig haben die USA rausverhandelt, dass sie Europa im Bereich der industriellen Waren quasi ungehindert erreichen können. Also sie haben sich besser gestellt und das ist das, worauf es ankommt. Wie steht man relativ zu dem anderen Wirtschaftsraum eigentlich da? Und das verändert die Wettbewerbsfähigkeit. Da ist Europa im Deal mit den USA nicht so gut weggekommen, aber im Rahmen der Möglichkeiten. Also wir müssen auch da immer noch im Hinterkopf behalten, da ging es auch ein wenig mehr. Da ging es um die Frage, wer garantiert eigentlich Europas Sicherheit? Und wie stehen wir eigentlich mit den USA in dem Verhältnis, wenn es um die Verteidigung Europas geht? Und da hat man eben schlechtere Karten gehabt.
Aber um das nochmal klarzuziehen, es ist ja wirklich ein Deal der zu Lasten Europas geht. Das ist ein Ungleichgewicht, das da entsteht, zumindest wirtschaftspolitisch. Wenn ich dich jetzt verstanden habe, sagst du aber, naja, ist nicht ganz so richtig gut gelaufen. Auf der anderen Seite, die USA als Sicherheitsgarant für Europa sind da am längeren Hebel?
Die sind am längeren Hebel und das lassen sie einen auch regelmäßig spüren. Und das ist etwas, wo man mit den USA auch schwer drüber verhandeln kann. Es ist eben so, dass die USA mit ihren Verteidigungsfähigkeiten einen ganz großen Teil der Sicherheitsgarantien für Europa abbilden. Und das lässt sich nicht von heute auf morgen kompensieren. Wir sind also ganz gut daran, damit beraten, uns da an verschiedenen Stellen nochmal neu aufzustellen. Das betrifft die Verteidigungsfähigkeit. Es geht aber auch um den Industriestandort. Also die Frage, wie partnerschaftlich können wir eigentlich Handel betreiben? Müssen wir uns andere Partnerschaften aufbauen? Wie behandeln wir den eigenen Binnenmarkt? Das sind so Fragen, die wir neu beantworten müssen im Verhältnis zwischen Europa, China und den USA vor allen Dingen.
Schauen wir mal nach China. Da hat sich ja die Lage übers Jahr immer weiter zugespitzt zwischen den USA und China. Trump hatte Strafzölle auf Einfuhren aus China in die USA in mehreren Schritten auf 145% erhöht. Ziemlich markante Zahl. Peking hatte mit Gegenzöllen reagiert in Höhe von 125%. Wie ist die Lage heute?
Ja, es hat sich etwas entspannt. Die effektiven Zölle sind runtergegangen, aber sie sind immer noch da. Und das ist etwas, was beiden Volkswirtschaften nicht gut tut. Wir wissen das aus der ersten Trump-Administration, wo auch schon eine ähnliche Zolleskalation zu beobachten war. Da sind bestimmte Dinge in den USA deutlich teurer geworden. Auch das sieht man jetzt schon in den Inflationsraten in den Vereinigten Staaten. Also dort merken die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass beispielsweise Elektronik teurer geworden ist. Man hat aber auch gemerkt, an manchen Stellen sind wir auch abhängig von China, wenn plötzlich das iPhone teurer werden soll oder eben bestimmte Teile dafür nicht mehr vorhanden sind, dann wird das spürbar und an den Stellen, interessanterweise, ist man dann auch relativ zügig zurückgerudert. Nichtsdestotrotz sind diese Handelshemmnisse weiterhin relativ hoch und sie belasten die chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen, wirken sich aber auch für den Rest der Welt aus. Also das, was China beispielsweise nur noch schwer in den USA absetzen kann aufgrund der höheren Zölle, findet eben Absatz auf anderen Märkten und dann verschieben sich eben Handelsgewichte und dann wird eben Europa zu einem interessanten Absatzmarkt für bestimmte chinesische Produkte und das setzt dann heimische Unternehmen hier wiederum etwas unter Druck. Gleichzeitig eröffnen sich Chancen für Unternehmen aus Europa in den USA vielleicht etwas besser Geschäft zu machen, wenn die chinesische Konkurrenz dort nicht so breit ist. Also es gibt da schon Verschiebungen, auch das haben wir uns im Jahresverlauf mal angeschaut. Da sieht man, dass eben die Welthandelsanteile sich auch mit handelspolitischen Maßnahmen dann deutlich verändern können.
Es klingt aber doch zumindest so, als ob dieser Handelskrieg, der ja wirklich im Raum stand, zwischenzeitlich auch mit diesen extrem hohen Zöllen, dass der erstmal vom Tisch ist. Oder siehst du das anders?
Ja, ich glaube da an nicht mehr viel. Also ich denke, da kann das jederzeit wieder aufflammen. Man hat das gesehen, als es hier um beispielsweise die Nexperia-Chips ging. Die haben plötzlich kam da ein Konflikt zum Tragen, den wir gar nicht so vordergründig gesehen haben. Da ging es ja unter anderem darum, dass die USA eben die Niederlande aufgefordert hatten, die Kontrolle über dieses Unternehmen zu übernehmen, dieses chinesische, aus Sicherheitsüberlegungen. Und das dann die Niederlande dann eben auch taten, mit der Folge, dass China dann wiederum gesagt hat, dann beliefern wir euch einfach nicht mehr. Und da gibt's dann disruptives Potenzial, was dann von einem Tag auf den anderen wirken kann. Und wir hatten das damals ausgerechnet, selbst wenn die Bänder nur für 2-3 Wochen stillgestanden hätten in Wolfsburg und in anderen Werken von Volkswagen, hätte das einige Zehntel Wachstum für dieses Jahr gekostet. Und wenn man schon so wenig Wachstum hat, dann tun die 2-3 Zehntel auch besonders weh.
Es hat ja auch gekracht zwischen den USA und den Nachbarländern, also Kanada und Mexiko. Wie sieht die Lage da inzwischen aus?
Ja, auch da hat es sich so ein bisschen zurechtgeruckelt. Das Verhältnis gerade zu Kanada hat sich aber deutlich verschlechtert. Auch Mexiko und die USA, die sind natürlich wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Gerade die Automobilindustrie nutzt Mexiko als einen ganz wichtigen Zulieferer und da wandern die Teile von Autos mehrfach über die Grenze. Ein Zoll hat da also erhebliche Auswirkungen. Deswegen hat man da auch zu Einigungen gefunden. Schmerzfrei war das alles aber nicht. Also wenn man sich da nochmal die Drohungen und die Schlagzeilen vor Augen führt, die da so zwischen gerade Mexiko und den USA ausgetauscht wurden, dann ist das nicht besonders schön. Was Donald Trump auch geschafft hat, ist eigentlich ein Land, was mit den USA eng verbunden ist, mit Kanada, da eine ganze Nation zu verärgern. Also die Ablehnung gegenüber den Vereinigten Staaten in Kanada ist in einer Weise gestiegen, das hat man, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Und es gibt jetzt eben ein neues Staatsoberhaupt in Kanada, der das auch nie geworden wäre, wenn Donald Trump nicht diese Zollpolitik gemacht hätte. Also es hat direkte Auswirkungen auf die Nachbarländer, auch im Politischen.
Also wir merken schon, es hat direkte Auswirkungen, was Donald Trump mit seiner Zollpolitik macht, was er angedroht und teilweise auch umgesetzt hat. Du hast ja auch schon die Verschiebung auf dem Weltmarkt angesprochen. Wie sieht's denn aus mit diesen Verschiebungen, auch mit den Auswirkungen mit Blick auf die Pharmabranche?
Ja, die Pharmabranche ist weniger stark so von diesen Handelsbeziehungen, also Marktzugängen abhängig im Sinne von globalen Handelsströmen, die sich dadurch verschieben. Also gerade im patentgeschützten Markt gibt es nicht so viele Dinge, die man einfach so untereinander austauschen kann. Das bedeutet, da sieht man das dann nicht so stark. Es ist dann aber eben schon auch so, dass man strukturelle Veränderungen in der langfristigen Produktionsstruktur dieser Branche erleben wird. Also Investitionen werden jetzt verstärkt Richtung USA gelenkt werden, weil eben diese Handelshemmnisse dafür sorgen, dass sonst dieser Warenverkehr sehr stark verteuert wird. Also bei jedem Grenzübergang dann sozusagen einen Zoll auf Vorprodukte zu bezahlen, entlang der Wertschöpfungsstrukturen, das macht das dann bei Pharmazeutika sehr teuer. Das heißt, man wird so ein bisschen eine Entflechtung sehen der Produktionsstrukturen. Also in Amerika für Amerika und die Welt in Europa für Europa und den Rest der Welt außer Amerika. So würde ich mal beschreiben, wird vielleicht die neue Realität sein. Die USA versuchen schon sehr stark über diese Zollpolitik eben auch Ansiedlungsanreize in den USA zu schaffen. Das hat in der pharmazeutischen Industrie noch weitere Facetten. Also da geht es eben nicht nur um Zölle, da geht es dann auch um Fragen, wie kann ich den US-Markt überhaupt erreichen und wie werden meine Medikamente dort erstattet. Also da gab es diese Diskussion oder gibt es die Diskussion über das sogenannte Most Favored Nations Prinzip im Bereich der Arzneimittelpreise, wo die USA eben gesagt haben, also wenn ihr hier verkaufen wollt, dann nur zu den Preisen des günstigsten Referenzlandes der Welt und ansonsten dürft ihr hier gar nicht rein. Das macht natürlich auch was mit einer Branche. Und das Dritte ist, die USA sind ganz clever. Die sagen, ja, Zuckerbrot und Peitsche, auf der einen Seite drücken wir euch oder versuchen wir euch in den Markt hier reinzuschieben. Auf der anderen Seite verändern wir auch unsere Regulatorik und die Standortkosten, indem wir Ansiedlungen erleichtern und beschleunigen. Und das ist etwas, was man sich durchaus auch abgucken kann. Also die Frage, wie schnell kann man eigentlich eine Produktionsstätte aufbauen, ist in einem mehr für Produkte, die patentgeschützt sind, also die eine bestimmte Halbwertszeit nur haben, wirtschaftlich betrachtet, schon eine relevante Größe. Und deswegen werden die USA nicht nur sozusagen mit dem Druck aktiv, sondern eben auch mit Anreizen, sich in den Vereinigten Staaten anzusiedeln.
Halten wir mal fest, also nicht alle Branchen sind gleich stark betroffen von der Handelspolitik der USA. Auch ist die Lage vielleicht ein bisschen entspannt, aber es ist noch immer keine Lösung in Sicht, um wieder wirklich zu sicheren Bedingungen Handel zu treiben. Klaus, du hast ja in unseren Podcast-Folgen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, einige Ideen formuliert, die in die Zukunft reichen, dass 2026 auch erfolgreicher wird. Und da habe ich auch folgenden Ausschnitt gefunden.
Im Grunde genommen braucht es Vorfahrt für Innovation, Vorfahrt für Hightech, Vorfahrt für Investitionen in grüne Technologien, Hightech-Bereiche. All das, was uns produktiver macht und was uns unabhängiger von fossilen Energieträgern macht, das hilft der Wirtschaft, künftig wettbewerbsfähig zu werden. Im Bereich der Forschung und Entwicklung, auch da gibt es eben Nachholbedarf. Da sollte man auch zusehen, dass man Spitzentechnologien unterstützt. Das muss nicht durch große Subventionsprogramme für einzelne Leuchtturmprojekte geschehen. Aber es wäre schon gut, wenn man sagen würde, wir konzentrieren unsere Mittel schon auch nochmal hier in sogenannten Spitzenclustern beispielsweise.
Also Vorfahrt für Innovation, Vorfahrt für Hightech und Vorfahrt für Investitionen in grüne Technologien. Wie kann das im neuen Jahr gelingen?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Impuls ist, das sind die staatlichen Ausgaben, also die Investitionen, die der Staat jetzt tätigt, sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass private Investitionen rentabler werden. Also man kann sich das relativ einfach vor Augen führen. Eine Straße bindet eine bestimmte Region an und je besser die Straße ist, desto schneller können Waren und Dienstleistungen von A nach B transportiert werden. Und je schneller das geht, desto geringer sind die Kosten und desto besser ist sozusagen eine Region wettbewerbsfähig. Das ist jetzt sozusagen alte Schule, ein Beispiel von Straßenverkehr. Man kann das Gleiche aber denken für Datenautobahnen, für digitale Vorleistungen, für Rechenzentren, für beispielsweise das Sammeln und das Aufbauen eines Datenraums, wovon viele profitieren und die Kosten nur einmal sozusagen auf alle umgelegt werden müssen. Das sind Dinge, die machen private Investitionen reizvoller. Und deswegen stoßen öffentliche Investitionen auch in erheblichem Maße private Aktivitäten an. Das habe ich mir vor Jahren schon angeschaut. Da haben wir ein großes Forschungsprojekt dazu betreut, wo es um die Anstoßwirkung öffentlicher Investitionen für private Investitionen ging. Und die Ergebnisse sind da relativ stark und sprechen dafür, dass man mit diesen öffentlichen Investitionen private Aktivität anschiebt. Das für sich genommen reicht aber noch nicht, um wirklich eine neue oder eine Erneuerungsdynamik zu entfalten. Ich glaube, man muss die wissenschaftlichen Grundlagen legen. Wir haben jetzt, oder ich habe diesen Spitzencluster-Wettbewerb erwähnt, das haben wir uns mal ausgedacht, damit die Universitäten und Forschungseinrichtungen zueinander ein bisschen in Wettbewerb treten und um Mittel konkurrieren, die on top kommen. Also wo man sagt, wir wollen hier wirklich Spitzentechnologie unterstützen. Solche Elemente sind hilfreich, weil sie eben Kräfte bündeln und eben bestimmte Aktivitäten, die sonst so im Kleinteiligen vielleicht versandet wären, nochmal zu größerer Geltung verhelfen. Also das ist auch etwas, wo man, glaube ich, eine ganze Menge gewinnen kann. Und auf unternehmerischer Seite kann man auch nochmal darüber nachdenken, ob man Innovationsaktivitäten stärker belohnt. Also wir sind bei Investitionen immer sehr stark auf dieses physische Kapital fixiert und denken weniger darüber nach, welche beispielsweise steuerlichen Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, damit eben Innovationen unternehmerisch auch rentabler werden. Und da gibt es diese Forschungszulage, die hat sich jetzt in den letzten Jahren bewährt und wurde immer weiter ausgeweitet. Dennoch ist sie immer noch so ein kleines Instrument, was sozusagen inkrementell kleine Veränderungen bei den Forschungsaktivitäten belohnt. Vielleicht lohnt es sich an der Stelle einfach ein bisschen größer zu denken und die Frage zu beantworten, ob es ein Ziel sein kann, große Forschungseinrichtungen oder industrielle Forschungseinrichtungen nach Deutschland zu ziehen und das eben auch über steuerliche Anreize.
Nun sind staatliche Subventionen und auch solche Forschungszulagen, von denen du gerade gesprochen hast, ja immer davon abhängig, ob eine Bundesregierung auch die nötigen Mittel dafür in die Hand nimmt oder auch in die Hand nehmen kann. Wie siehst du das fürs nächste Jahr?
Ja, die Bundesregierung hat eine Situation, wie sie die Ampel eigentlich nicht vorgefunden hat. Also sie hat eigentlich für Investitionen doch einen erheblich größeren Topf. Also man kann mit dem Sondervermögen mehr finanzieren, als es vorher der Fall war. Wir sind aber immer auch noch dabei, bestimmte Löcher zu stopfen mit diesem Sondervermögen, die sonst nicht finanzierbar wären im Bereich von Sozialausgaben insbesondere. Also wir haben hier den Staatskonsum, so nennt man das dann im Fachchinesisch, der auch über dieses Sondervermögen querfinanziert wird. Das war Teil dieser Verhandlungen. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, um Haushaltsspielräume zu eröffnen. Aber sie ist nicht unproblematisch, weil daraus ergeben sich in der Regel keine Wachstumsimpulse, sondern Konsum, das deutet das schon an, das ist dann heute verzehrt und kann morgen nicht nochmal verwendet werden. Insofern müssen wir auch nochmal zusehen, dass wir in dem regulären Haushalt eine Verschiebung zugunsten von mehr Investitionen hinbekommen. Und da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Hausaufgabe.
Wir haben uns auch öfters hier in diesem Podcast über das Thema Bürokratieabbau unterhalten. Wie kann der 2026 wirklich gelingen?
Ja, Bürokratieabbau ist etwas, wo wir ja eigentlich seit 25 Jahren drüber sprechen. Also die 2000er.
Da gab es noch keine Podcasts, ja?
Ja, ja. Das war eigentlich der Anlass, war die Föderalismuskommission in Deutschland. Da hat man angefangen, über Bürokratie und Bürokratielasten zu sprechen. Und da hat man da die Debatte intensiv geführt. Seither ist das so ein Evergreen, der immer wieder kommt, wo viele dann aber über das Beschreiben des Problems nicht hinauskommen. Und ich glaube, wir müssen Wege finden, wie die es wirklich für Verwaltung und für Gesetzgebung handhabbar machen, Bürokratie tatsächlich abzubauen. Und wir haben uns hier Projekte gegeben, das sind sogenannte Praxischecks, wo man sich dann hinsetzt mit allen Beteiligten eines Verfahrens und drauf guckt und sagt, was von diesen Verfahrensschritten ist eigentlich überflüssig, was davon ist redundant und was können wir uns ersatzlos streichen. So, und das sind schöne, griffige Beispiele, wo man dann Stück für Stück für Stück sich diesem Thema Bürokratie nähert. Und das Zweite ist, Bürokratie für sich genommen kann in tollen Prozessen stattfinden. Wenn die Geschwindigkeit in den Prozessen unheimlich langsam ist, dann ist auch die effizienteste Bürokratie ja schon wieder ein Hindernis. Und ich glaube, an dieser Geschwindigkeit von Unternehmen und der Umsetzung von bürokratischen Prozessen, da müssen wir auch nochmal ran. Und ich glaube, da gibt es jetzt mit diesem Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung ein Haus, was zumindest die Aufgabe hat, sich dieses Themas anzunehmen. Und wenn man dann eben weiß, okay, die Kommunen sind ganz stark in der Digitalisierung ihrer Prozesse. Ich bin da fast vom Stuhl gefallen, als ich gelernt habe, dass es in Deutschland mehrere tausend IT-Lösungen für einzelne bürokratische Vorgänge gibt, die sich Kommunen ausgedacht haben, die aber alle untereinander inkompatibel sind, dann weiß man, wo das Problem ist. Also man muss schon versuchen, auch da größere Netzwerklösungen zu finden. Das ist dann wie beim Telefon, ne? Wenn eine Person ein Telefon hat, dann nützt es halt niemandem was, weil man niemanden anrufen kann. Wenn aber ganz viele Telefone haben, dann ist es ein tolles Netzwerk, dann kann man untereinander kommunizieren. Und das müssen wir eben im Bereich der Bürokratie auch schaffen, dass wir eben diese miteinander kompatiblen Lösungen auch aufbauen.
In dem Zitatausschnitt, den ich gerade eingespielt habe, da hast du auch ein Thema angesprochen, nämlich die ökologische Transformation. Ich habe so den Eindruck, angesichts von Kriegsangst und auch Rezession, da ist dieses Thema fast so ein bisschen vom Stuhl gefallen. Man spricht nicht mehr so richtig drüber, auch in der Politik. Wie kommt der nachhaltige Umbau unserer Wirtschaft wirklich nächstes Jahr wieder auf die Tagesordnung?
Ja, das ist eine total spannende Beobachtung, weil mir geht das ganz genauso. Also wir haben irgendwie die Proteste von Fridays for Future gehabt, da gingen wirklich Zehntausende auf die Straßen und haben gesagt, das ist das drängendste Problem unserer Zeit. Und dann kam Corona und dann kam Ukraine und dann kam der Krieg dort und dann war das Thema verschwunden, weil Wirtschaftskrise. Ich glaube, beides schließt sich nicht aus und es gibt hier kein Entweder-Oder, sondern die Grundlage auch für das wirtschaftliche Handeln in den nächsten Jahrzehnten ist, dass wir einen handhabbaren Klimawandel haben. Also ich glaube, niemand spricht mehr davon, dass man die Dinge zurückdreht oder einfach ganz stoppt, sondern dass man mittlerweile auch darüber diskutiert, wie kann man damit eigentlich umgehen und wie hält man das in einem Rahmen, der für uns alle verkraftbar ist. Da komme ich dann wieder zurück auf dieses Thema Investitionen. Wir haben ja in Deutschland die Situation, dass die Unternehmen mittlerweile erheblich weniger investieren, als sie das 2019 noch getan haben. Also wir sprechen hier bei den Unternehmensinvestitionen rund ein Fünftel Rückgang der Investitionstätigkeit. Und Klimaschutz und Klimainvestitionen kann man auch nebenbei mitmachen, nämlich wenn man ohnehin modernisiert, wenn man ohnehin bestimmte Maschinen und Anlagen austauscht, dann werden die in aller Regel ohnehin sogar schon sehr viel besser als die vorherige Maschine sein. Wir müssen wieder in eine Situation kommen, wo insgesamt mehr investiert wird, weil dann eben auch mehr Klimaschutz am Ende des Tages stattfindet und wir darüber dann eben auch diese Fragen der ökologischen Erneuerung eben nicht im Gegensatz beantworten, sondern in Komplementarität zur Standortmodernisierung.
Das war jetzt eine Sammlung von vielen guten Ideen und auch Impulsen. Du hast ja auch gesagt, das ist schon viel zu beobachten, was in eine richtige Richtung geht. Nur es ist ja auch eine Frage der Geschwindigkeit, wenn wir gerade über das nächste Jahr sprechen. Und IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser, dem geht das alles zu langsam. Er erwartet für 2026 ein Wachstum von nur 0,8%. Ist da aus deiner Sicht mehr drin?
Ja, Grüße an Timo. Wir haben lange zusammengearbeitet im Rahmen der Gemeinschaftsdiagnose, also geschätzter Kollege. Er ist mit seiner Prognose am unteren Spektrum dessen, was an Prognosen auf dem Markt ist. Die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen am DIW Berlin, die rechnen mit immerhin 1,3%. Die Differenz zwischen diesen beiden Prognosen erklärt sich vor allen Dingen über optimistischere oder pessimistischere Annahmen darüber, wie schnell diese öffentlichen Investitionsmittel ausgeben kommen. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen beim IFO-Institut pessimistischer. Das kann beides sein. Der Befund, der die Prognosen dann aber wieder zusammenfügt, ist, dass es einzig und allein dieser öffentliche Impuls ist, der im nächsten Jahr für Wachstum sorgt. Und das ist etwas, was uns eigentlich Sorgen bereiten sollte, denn wir brauchen mehr private Dynamik. Also wir brauchen eben mehr Investitionen der Unternehmen und wir brauchen mehr Produktion hier am Standort, um eben aus dieser Krise herauswachsen zu können. Andere Länder in Europa schaffen das. Also Deutschland ist mittlerweile einsames Schlusslicht, was die Wachstumsperspektiven betrifft. Selbst Länder, auf die wir so ein bisschen immer geschielt haben mit Blick auf, naja, können sie es überhaupt noch? Spanien zum Beispiel, die sind mittlerweile relativ dynamisch. Und das schwappt nicht nach Deutschland über. Und da müssen wir dran arbeiten, dass sich hier die Perspektiven verbessern.
Ich ziehe aber mal draus, mit den richtigen Impulsen, da ist vielleicht auch mehr drin, auch mehr Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr. Und mit dieser leicht optimistischen Prognose verabschieden wir uns in diesem Jahr und begrüßen das Neue. Das war die letzte Folge Makroskop für 2025 mit Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Klaus, vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke dir, Philipp.
Weiter geht's an dieser Stelle im Januar und falls Sie über Weihnachten und Neujahr eine wirtschaftspolitische Ablenkung suchen, dann schauen Sie doch mal vorbei auf www.vfa.de. Zunächst aber frohe Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr. Mein Name ist Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.